Ein Gehirn sieht aus wie ein Gehirn. Man hat es durch Comics fliegen sehen und aus Fenstern. Wenn der Empfänger an etwas erinnert werden soll, kann man Gehirne sicher auch als Symbol in einer SMS verschicken. Alle Gehirne haben etwas gemeinsam. Sie sehen kompakt und gewellt aus. Ihre Gräben und Furchen heißen Gyri und Sulki. Das Wort Gyros erinnert an einen gewickelten Fleischspieß und hat auch etwas damit zu tun. Es sind diese Wicklungen, die das Gehirn dazu bringen, dass es denken kann. Auch das haben alle Gehirne gemeinsam. Sie können denken. Die Gehirne, die die Studenten der Gruppe B untersuchen sollten, lagen in langen Reihen auf runden Steakbrettern und sahen immer noch aus wie Gehirne. Irritierend war nur, dass ich mein Skalpell aus dem Holzschächtelchen auspacken und daran herumschneiden sollte. »Sie sollen gleich etwas darstellen, passen Sie gut auf«, sagte Dr. Niehaus. Ich versuchte, seiner Stimme durchs Mikrofon zuzuhören, die zu den 200 Studenten und deren 400 Ohren sprach. Studenten, die mit 400 Augen auf 100 Gehirne glotzten. Von weit vorn im Saal kam Niehaus' Stimme. Sie klang entfernt von mir und der Professor, zu dem die Stimme gehörte, war darüber hinaus schlecht zu sehen, denn sein weißer Kittel hob sich kaum von der weißen Tafel hinter ihm ab. Auf halbem Weg zur Tafel, an einem anderen langen Tisch, saß Eva, die einzige, die ich mit Namen kannte, zurückgelehnt in ihrem Stuhl. Sie kaute Kaugummi, hatte die Arme über der Brust verschränkt. Sie schien den Professor gar nicht ansehen zu wollen. Gerne hätte ich neben ihr gesessen, aber wir konnten uns das nicht aussuchen. Jeder musste sich an den Platz setzen, auf dem seine Matrikelnummer klebte. Die großen Bahnen sollten dargestellt werden. »Es gibt eine Pyramidenbahn«, erklärte Dr. Niehaus, »die alle Befehle zu den Muskeln bringt und eine schnelle Bewegung des Körpers überhaupt erst ermöglicht.« 200 Studenten zerstückelten daraufhin in Zweiergruppen das Gehirn und suchten die Pyramidenbahn. »Suchen Sie nach den festen Fasern«, sagte Dr. Niehaus. Fasern, weiße und graue Bereiche, Kerne, Sterne, Gräben, Ansammlungen von Zellen zu Zentren, das alles sollte ich laut Dr. Niehaus mit bloßem Auge erkennen können. Ich tastete immer noch mit den Fingern außen am Gehirn entlang. Ich fand es erstaunlich fest. Es hatte die Konsistenz von Champignons. Es blutete nirgends, eher sah es bleich aus und glänzte in Formalin wie eine eingelegte Gurke, die man aus dem Einmachglas nimmt. Auf den ersten Blick war das Zerschneiden auch wirklich den Handgriffen ähnlich, mit denen man ein Abendbrot zubereitet. Vielleicht blieb man sogar besser bei dieser gewohnten Vorstellung, denn alles sollte sehr schnell gehen mit dem Gehirn auf dem Brett. Ich musste darstellen und die Zeit drängte. Der namenlose Junge, der mit mir am gleichen Gehirn saß, schabte mit dem Skalpell schon an der Gehirnwindung, unter der die Pyramidenbahn liegen sollte. Eine Bahn für jede Bewegung. Ich nahm mein Skalpell und machte einen kleinen Schnitt unterhalb der Windung. Es ging ganz leicht. Ich fühlte unter der Klinge den Widerstand des weißen Gestrüpps und weitete den Schnitt ein bisschen. Dr. Niehaus stand hinter mir. »Ja, hier sieht man die Pyramidenbahn sehr schön«, sagte er und schabte handwerklich an unserem Gehirn herum, entfernte Gewebe. Als er weiterging, war im Inneren unseres Gehirns eine helle Straße zu sehen. Reste von Hirn hatte Niehaus am Rand des Brettes abgestreift. Er hatte mit mir geredet, aber dabei nicht in mein Gesicht gesehen. Sein Lob galt vielleicht der hellen Neonröhre über mir oder allen Studenten des Kurses zusammen, die an den Gehirnen herumschnitten. Sicher aber galt sein Lob der Wissenschaft.« Die Wissenschaft. Sie riecht wie ein alter, zu Pulver zerstoßener Tisch, auf dem unzählige chemische Experimente stattgefunden haben und gesichtslose Studenten mit schwitzenden Händen zu verfolgen versuchen, was Natur und Professor so routiniert vormachen. Es ist immer die gleiche Wissenschaft für Generationen von Studenten. Manche Studenten haben Angst, andere träumen an Tischen. Ich träumte von Charles. Ich dachte an Trommeln, an die raue Ziegenfellbespannung der Trommel und die wüsten Farben der Bilder, die Charles malte, an einen Topf mit Tee, den er auf dem Feuer hatte und wie ich still auf dem Bett saß. Charles sang aus der Kehle. »Was weiß ich, was morgen ist«, hieß das Lied. Er modellierte eine Figur aus Ton. Ich saß auf dem Bett, mit Decken umwickelt, ein bisschen blass vom vielen Ausruhen. Neben dem Bett lagen bunte Flyer. »Treffen Somalia, jetzt in Afrika«. Manchmal rutschte ich beim Aufstehen auf einem dieser Faltblätter aus. Der Hinterhof schimmerte grau. »Svea, wie findest du die?« fragte Charles. Er hatte eine Frau gemacht, mit Hängebrüsten bis zum Bauchnabel. »Das ist Volkskunst«, sagte ich und gähnte vom Bett herunter. »Nein«, sagte er, »das bist du.« »Du hast eine komische Wahrnehmung«, sagte ich und fühlte meine Brüste, die ein wenig auf der Haut auflagen. »Du bist gemein«, sagte ich. »Wenn du Afrikanerin wärst, würdest du so aussehen, wenn du in einem Stamm leben würdest, in der Natur«, sagte Charles. Er kam zum Bett und berührte trocken und weich meinen Mund mit seinem Kissenmund und seiner zarten Hand. Charles roch nach Bohnen und Farbe, vielleicht auch nach Afrika. »Ich bin aber nicht in Afrika«, sagte ich. »Aber irgendwann wirst du mal dort sein, dann wirst du sehen, wie schön meine Heimat ist«, sagte Charles und ging zurück zur Staffelei. Ich saß auf dem Bett und war weiter weg von zu Hause als Charles, denn das Bett war in seiner Wohnung. Ich hatte nur ein Zimmer im Haus meiner Eltern.